Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wenn man das deutsche und das amerikanische Mediensystem miteinander vergleicht, was wäre da wohl der größte Unterschied?
Der größte Unterschied zu den USA liegt in der Stärke, Stabilität, Tradition und der schieren Masse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das sagt zumindest der renommierte amerikanische Journalismusprofessor Jay Rosen.
Der ist gerade für ein Forschungsstipendium in Deutschland und will herausfinden, wie die deutsche Presse tickt im Vergleich zu der in den USA.
Mehr über seine Erkenntnisse erfahren Sie hier bei Breitband mit Theresa Sickert
und Mike Herbstreuth. Außerdem wollen wir uns anschauen, was es mit dem aktuellen Plan für ein gemeinsames deutsches Streaming-Portal von öffentlich-rechtlichen und Privatsendern auf sich hat und ob Netflix also bald vielleicht ernsthafte Konkurrenz aus Deutschland bekommt.
Und wir ziehen Bilanz. Nach über 400 Verhandlungstagen soll am nächsten Mittwoch das Urteil im NSU-Prozess fallen. Wir wollen wissen, welche Rolle haben die Berichterstattung der Medien bei dem Fall gespielt?
Breitband Topic.
Am vergangenen Wochenende twitterte Jay Rosen, der renommierte Professor für Journalismus von der New York University.
Vor 4 Wochen hat mein Sommerstipendium in Berlin bei der Bosch Academy angefangen. Heute kann ich über die großen Unterschiede, die ich bisher zwischen der deutschen und der amerikanischen Presse gefunden habe, und über die unterschiedlichen Pressesituationen in Deutschland und den USA berichten. Seid ihr bereit?
Es folgten 8 Thesen und darin ging es unter anderem um den Einfluss des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den der Boulevardpresse. Es ging um das Versprechen von Objektivität und um die Gewichtung von Print- und Online-Journalismus.
Und wir sind sowas von bereit für die Ideen von Jay Rosen. Wir haben sie nicht nur bei Twitter verfolgt, sondern ihn zu uns ins Studio eingeladen, um mit ihm ausführlicher darüber zu sprechen.
Als erstes wollten wir von ihm wissen, jetzt da er nun schon ein paar Wochen in Deutschland ist, in welchem Mediensystem er gerne den Rest seines Lebens verbringen würde.
Oh, that's a good question. Well, I do love the strength of public broadcasting in Germany.
Das ist eine gute Frage. Ich liebe die Stärke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Die skandinavischen Länder sind zum Beispiel auf dem Gebiet sehr stark, ebenso wie Großbritannien. Das Solide, die Kraft dieser Institutionen spricht mich auf jeden Fall ganz klar an. Aber in den USA gibt es auch großartigen Journalismus und eine Menge großartiger Journalisten. Und in gewisser Weise ist die amerikanische Presse führend in der Welt, was die Praxis des Journalismus betrifft. Aber wenn es nach meinen Wünschen ginge, wäre das Mediensystem in meinem Land wesentlich weniger kommerziell ausgerichtet, als es ist.
Sie haben das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem erwähnt, das Sie hier in Deutschland sehr gut finden, aber das ist auch ziemlich unter Beschuss in letzter Zeit. Was glauben Sie, woher kommt das und wie sehen Sie diese Entwicklung?
Well, this is something we have seen around the world.
Das ist etwas, was wir überall auf der Welt erleben. In Großbritannien und Australien hat Murdochs Macht heftige Attacken gegen das öffentliche Rundfunksystem verursacht. Private Sender und konservative Politiker haben dieses System in Großbritannien und Australien angegriffen, weil sie es nicht mögen und für unlauteren Wettbewerb halten. Außerdem glauben sie, dass Journalisten im öffentlichen Rundfunk politisch eher links eingestellt seien. In den USA würden wir sagen, zu liberal. Und wenn jetzt in Deutschland, Österreich, Großbritannien oder Australien bestimmte Parteien ihre Pläne durchsetzen können, wird der öffentliche Rundfunk auch hier geschwächt werden. Dann kann man herausfinden, ob die deutsche Demokratie stark genug ist, diese Attacken zu widerstehen. Noch scheint dies der Fall zu sein. Sie haben ja auch immer noch ein starkes öffentliches Rundfunksystem. Aber wenn diese Situation sich mal ändern sollte und die AfD zum Beispiel den öffentlichen Rundfunk loswerden möchte, wäre das ein radikal neuer Ausgangspunkt. Wenn also eine solche Idee vorangetrieben wird und einige der anderen Parteien diese übernehmen, wenn diese Perspektive also außerhalb der AfD an Einfluss gewinnt, wäre das meines Erachtens eine ernste öffentliche Krise für Deutschland.
Wenn Sie sich den politischen Journalismus in Deutschland anschauen, so wie Sie es jetzt machen, welche Methoden benutzen Sie da? Also wie ist Ihre Herangehensweise an die Arbeit? Wie bewerten Sie den Journalismus hier?
I talk to people. That's the end of the method. So that's what I'm doing, is I'm going around and I'm talking to people
Ich rede mit den Leuten, das ist meine Methode, das ist alles. Das mache ich. Ich laufe rum und rede mit Menschen, die entweder selber Journalisten sind oder auf dem Gebiet des Journalismus forschen oder Teil einer Medieninstitution sind, wie dem Presserat, den ich auch besucht habe. Dort werden Streitigkeiten und Klagen über die deutschen Nachrichtenorgane entgegengenommen. Ich spreche mit zahlreichen Wissenschaftlern, die sich mit der deutschen Presse befassen. Ich rede mit Leuten, die neue Nachrichtenfirmen aufbauen. Das ist meine Methode, mit so vielen Menschen wie möglich zu sprechen, die sich mit deutschem Journalismus auskennen und daraus mein eigenes Verständnis der Sachlage zusammenzusetzen.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie mittendrin sind in Ihren Studien und Ihren Untersuchungen. Können Sie aber uns trotzdem schon mal so ein bisschen sagen, wie Ihr Eindruck ist von der deutschen Medienlandschaft?
Well, the things that stand out for me the most are the differences between the German media system and the US that I've come across so far.
Was für mich bisher am meisten heraussticht, sind die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Mediensystem. Der wichtigste Punkt ist die Stärke und die feste Basis des öffentlichen Rundfunks hier. Das zweitwichtigste ist, dass es in Deutschland nichts gibt, was mit Fox News vergleichbar wäre. Nichts, was die politischen Positionen oder die Medienperspektive von Fox News einnehmen würde. Es gibt konservative Zeitungen und es gibt konservative journalistische Stimmen in den Medien, aber das ist nicht dasselbe. Das fällt mir besonders auf. Es ist interessant, wie die Printmedien in Deutschland wesentlich stärker sind. Sie scheinen ihre Stellung in einem Maße gehalten zu haben, das auf die USA nicht zutrifft. In gewisser Weise ist Zeitungsjournalismus immer noch der Standard oder das Hauptprodukt, wohingegen in den USA der Weg hin zu einem vorrangig digitalen System schon viel weiter beschritten worden ist. Dort bildet das digitale Produkt den Kern und Printmedien sind nur noch eine Art Satellit. Lokale Zeitungen und regionale Medien allgemein sind in Deutschland stärker als in den USA. Ebenfalls interessant fand ich, dass die akademische Kultur des Lernens und die Kultur des Journalismus in Deutschland enger miteinander verwoben sind. In den USA würde man zum Beispiel niemals über seinen akademischen Titel und seine wissenschaftliche Ausbildung im Journalismus sprechen, weil das nicht als Errungenschaft angesehen werden würde. Amerikanische Journalisten verkünden häufig sogar stolz, dass sie niemals eine Journalistenschule besucht haben. Und sie machen sich über Leute lustig, die solche Ausbildungen für wichtig halten. In Deutschland dagegen ist man eher stolz, sagen zu können, dass man eine der führenden Journalistenschulen besucht hat. Das sind einige der Aspekte, die mich interessieren. Außerdem glaubt man hierzulande noch ziemlich fest daran, dass Journalismus objektiv und unparteiisch sein sollte, obwohl es auch andere Traditionen gibt. Es gibt natürlich auch eine Menge Meinungsjournalismus und Analysen, aber dieser ausgeprägte Glaube an die Objektivität hält sich sehr stark. In den USA dagegen gibt es eine lebhafte Debatte über die Grenzen dieser Doktrin.
That belief in objectivity is very strong here, and in the US there's more of a lively debate about the limits of that.
Ja, den Doktrin. Gedanken zur Objektivität im Vergleich zu Deutschland, USA wollen wir gleich noch hier mit Jay Rosen vertiefen.
Vorher geht es aber noch für knapp 4 Minuten musikalisch nicht ganz in die Heimatstadt von Jay Rosen nach New York, sondern nach nebenan, in den Nachbarstaat, nach Pennsylvania. Da kommt die Künstlerin Clara Kent her, die noch gar nicht so lange professionell Musik macht, aber bei der es dafür schon ziemlich gut läuft. Beim South by Southwest Festival in Austin hat sie dieses Jahr als Vorband für Wyclef Jean gespielt. Das hier ist sie zusammen mit Benji und Loner Type.
Celebrate your life, elevate your mind.
Clara Kent, Loner Type featuring Benji hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Und damit herzlich willkommen zurück im deutschen Journalismus. Um den geht es bei uns immer noch und zwar mit dem Journalismusforscher Jay Rosen.
Was in seiner Heimat ja ganz ähnlich ist, ist, dass wir ein Erstarken des Rechtspopulismus sehen, dort noch stärker als hier bei uns. Mit Rosen suchen wir deshalb nach Antworten darauf, wie ein journalistischer Umgang mit dem Phänomen aussehen kann.
Interessant ist dabei, dass Rechtspopulisten sich gern auf die Fahne schreiben, dass sie die Wahrheit sprechen würden. Journalisten, die Fake News dagegen, die tun das nicht, so jedenfalls der Vorwurf.
In Deutschland versucht man dem möglichst nüchtern und mit größter Objektivität zu begegnen. Jay Rosen aber hat uns eben noch erzählt, dass sich in den USA der ausgeprägte Glaube an die Objektivität aber stark in Grenzen hält.
Das fanden wir interessant, denn deutschen Journalisten wird von Kritikern ja oft vorgeworfen, sie seien nicht objektiv genug. Wir haben nachgehakt und wollten von Rosen wissen, was genau er an Objektivität in der Berichterstattung zu kritisieren hat.
Well, I am a fan of some parts of objectivity. For example, making sure that all the relevant voices in a public debate are represented in your reporting, I think that's a good thing.
Von einigen Teilen der Objektivität bin ich ein Fan. Zum Beispiel davon, dass alle relevanten Stimmen innerhalb einer öffentlichen Debatte in der Berichterstattung repräsentiert werden. Es ist gut, die Parteilichkeit des eigenen Hintergrunds zu überwinden. Da bin ich absolut dafür. Beweise, Dokumente, Fakten und Daten hervorzuheben, das ist gut und auch eine Art von Objektivität, die ich unterstütze. Der Anteil der Objektivität, den ich kritisiere, zum Beispiel in den USA, ist, wenn Journalisten versuchen, ihre Autorität zu sichern, indem sie sagen, ich habe keine Meinung, ich habe bei diesem Thema keine eigenen Interessen, ich habe keine Ideologie, ich habe keine Vorurteile, keine Annahmen, ich sage nur, wie es ist, also glaubt mir, denn es ist so. Das nenne ich die Perspektive aus dem Nirgendwo. Ich kritisiere das, weil diese Art von Argument nach dem Motto, ich habe keine Meinung, ich habe keine Interessen, das sind nur die Fakten, zunehmend dazu führt, dass die Amerikaner diesen Behauptungen misstrauen. Eine der Schwächen dieser Behauptung ist, dass jedes Mal, wenn man auch nur den kleinsten Hinweis auf Parteilichkeit in der journalistischen Arbeit findet, deren gesamte Autorität in Frage gestellt wird. Mein Vorschlag an die amerikanischen Journalisten war also, dass sie sich auf sichererem Territorium befinden würden, wenn sie statt die Perspektive aus dem Nichts zu verkünden, ihrem Publikum sagen würden, wir haben diesen und jenen Hintergrund, wir sind nicht die Stimme Gottes, aber das ist es, was wir bei unseren Recherchen herausgefunden haben. Wir sind losgegangen und haben uns die Situationen angesehen, wir haben mit vielen Menschen gesprochen, wir haben eine Menge Daten gesammelt und hier sind unsere Ergebnisse. Ich glaube, dass die Kombination von wir haben diesen Hintergrund und das haben wir herausgefunden, ist am Ende kraftvoller als das, was ich als den Blick aus dem Nichts beschrieben habe. Allerdings muss ich hinzufügen, dass die meisten amerikanischen Journalisten mir dann nicht zustimmen würden. Sie glauben, ich habe Unrecht. Es wird darüber diskutiert und manche beginnen, meine Sichtweise zu verstehen, aber die meisten denken, ich liege falsch und es wird wohl lange dauern, bis diese Perspektive auf Akzeptanz stößt.
There is a debate and some are starting to see my point of view, but most of them think I'm wrong and it's going to take a long time for this point of view to get across.
Vielleicht kommen wir da aber auch gerade wieder zurück auf die Unterschiede in den Mediensystemen. Vielleicht könnte ja auch da ein Grund dafür liegen, warum Populisten es schwerer haben, also diese Systeme zum Teil auch zu durchdringen, in Deutschland zumindest. Oder ist das eigentlich auch egal in Zeiten von Social Media?
Well, whether you're religious or not, you should thank God you don't have Fox News here in Germany. That's a plus.
Egal, ob Sie religiös sind oder nicht, sollten Sie Gott danken, dass es hier in Deutschland kein Fox News gibt. Das ist ein Vorteil. Aber überall, wo es Social Media gibt, ändert sich die Situation des professionellen Journalismus, weil sie nicht mehr die exklusiven Wächter des öffentlichen Bereiches sind. Sie können nicht länger entscheiden, was Platz in der öffentlichen Debatte finden soll und was nicht, was Journalisten ja früher tun konnten. Ein weiterer relevanter Faktor der sozialen Medien ist, dass Leute, die ähnlich denken, ähnliche Interessen haben, ähnliche Klagen haben, sich gegenseitig finden können und feststellen, wie viele von ihnen es gibt und anfangen untereinander darüber zu sprechen, wie wütend sie sind, wütend über den deutschen öffentlichen Rundfunk zum Beispiel. Es ist für sie so viel einfacher, Gruppen oder Verbindungen zu finden. Das gilt für politische Extremisten und für Fans bestimmter Aktivitäten. Das ist also eine komplett andere Situation. Zur Frage der Objektivität möchte ich noch einen Aspekt hinzufügen, den ich am deutschen Journalismus sehr interessant finde. Zusätzlich zur Pressefreiheit, zusätzlich dazu, dass sich die Regierung aus den Medien raushalten soll, zusätzlich zur Dezentralisierung der Medien, die in Deutschland eine große Priorität darstellt, gibt es ein weiteres Gebot, das deutschen Journalisten meiner Ansicht nach in ihrer Ausbildung und Berufserfahrung verinnerlichen. Nämlich das, Hasskampagnen daran zu hindern, den öffentlichen Raum zu erobern und die Stimmen der Minderheiten zu schützen. Das kommt sicherlich aus einem Pflichtgefühl heraus, Wiederholungen davon zu verhindern, was in den 30er und 40er Jahren passiert ist. In diesem Zusammenhang gibt es eine Art positives Gebot, gegen ein Wiederaufkeimen solcher Strömungen vorzugehen. Dieser nicht klar ausgesprochene Teil des deutschen Journalismus, der eher als unterschwellige Wertvorstellung existiert, ist so in den USA nicht zu finden. Diese Facette des deutschen Pressedenkens interessiert mich sehr. Dazu forsche ich und deshalb bin ich hier. Und ich möchte in den 2 Monaten, die mir hier noch bleiben, versuchen, mehr dazu herauszufinden.
And I'm going to try and find out more about it in the 2 months that I have left here.
Aber das ist gerade was mich dann auch noch interessiert hätte, weil Europa wirkt ja gerade sehr, als wäre es in einer Krise. Also gerade es gibt so einen Rechtsruck, einen Widerstand der Nationalstaaten und auch die Flüchtlingsfrage wird immer heftig diskutiert. Und wie glauben Sie denn, wie sollten Journalisten auf sowas reagieren?
I think this is a major question for the German press, just as it is a very difficult question for the American press with the rise of right-wing populism and Donald Trump in the US.
Ich halte das für eine sehr wichtige Frage für die deutsche Presse. Auch eine sehr schwierige Frage für die amerikanische Presse angesichts des Erstarkens des rechten Populismus unter Donald Trump in den USA. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass es nicht klug ist oder nicht die Rolle der Presse, die politische Opposition zu einem Donald Trump oder zur AfD in Deutschland zu werden. Oder in Ungarn, in Italien oder in Österreich, wo wir auch rechtspopulistische Regierungen haben. Wenn man zu einer politischen Opposition zur Regierung wird, dann löst man den Journalismus sozusagen in der Politik auf. Und das ist keine gute Idee. Dennoch müssen Journalisten sich gegen einen politischen Stil wenden, Präsidenten, der die Institutionen der Demokratie und demokratische Haltungen zersetzt oder angreift. Das ist die Schwierigkeit. Wie stellt man sich gegen antidemokratische Praktiken und Kräfte in der Gesellschaft, ohne selber zur politischen Opposition dieser Führungsmächte zu werden? Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich weiß auch nicht genau, wie man das anstellen soll, aber das wäre der richtige Weg.
And I'm not saying that's easy to do, and I don't know exactly how to do it, but that is where the right path lies.
Ist es aber nicht vielleicht gerade ganz besonders wichtig, manchmal die politische Opposition einzunehmen, gerade wenn sie auch selber zum Beispiel Donald Trump sehr kritisieren und sagen, er hätte den amerikanischen Journalismus beschädigt?
You have to push back against his attacks on a free press. Absolutely, yes.
Man muss sich natürlich gegen seine Angriffe auf die Pressefreiheit wehren. Absolut, ja. Man muss sich gegen seine Versuche wehren, eine gemeinsame Welt der Fakten zu erodieren. Dagegen, dass es ihm egal ist, ob das, was er sagt, wahr ist oder nicht. Man muss sich gegen die Verachtung wehren, die Trump gegen Wissen und Expertise, gegenüber wissenschaftlichen Beweisen, Verifizierungen und Professionalität an den Tag legt. Also all die Dinge, auf denen wir unsere Entscheidungen begründen können. Ja, es ist wichtig, dass die Presse sich gegen all diese Dinge stellt. Das meinte ich damit, als ich sagte, man müsse gegen einen politischen Stil eintreten, der demokratische Institutionen zersetzt. Lassen Sie mich noch ein weiteres interessantes Detail erwähnen, das ich festgestellt habe, als ich mit deutschen Journalisten gesprochen habe, nämlich die Tatsache, wie viele von ihnen im Gespräch über die wesentliche Rolle des Journalismus den Begriff Aufklärung verwendet haben, als etwas, das Journalisten unterstützen sollten. Das gefällt mir. Ich denke, das ist wahr und wichtig. Aber das ist ein Wort, das wir in den USA niemals von Journalisten, die über ihre Arbeit sprechen, hören würden. Aufklärung.
And I really like that. I think it's true. I think it's important. But that's a word that you would never hear among journalists talking about their work in the United States. Enlightenment.
Sagt Jay Rosen, Professor für Journalismus an der New York University. Er ist derzeit über ein Stipendium der Robert Bosch Academy in Berlin und macht sich ein Bild über das deutsche Mediensystem und darüber, wie deutsche Journalisten so ticken.
Das gesamte Interview können Sie im Anschluss an Breitband auch nochmal in unserem gleichnamigen Podcast nachhören. Und nachdem Sie das gemacht haben und auch die ganzen anderen Breitband-Sendungen schon durch haben, dann können Sie mal auf der Bandcamp-Seite von Clam vorbeischauen. Das ist ein Musiker aus Michigan, der sehr schönen, ein bisschen frickeligen elektronischen Pop macht und dessen Album Bubble Music man sich gratis runterladen kann.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und zu denen ist unsere Kollegin Vera Linz hier ins Studio gekommen.
Hallo.
Hallo. Wodurch unterscheiden sich Blogger und Journalisten in Deutschland und wo gibt es Gemeinsamkeiten? Diese Frage hat die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung untersucht.
Ja, Hintergrund ist, dass sich Journalisten auch mal gern von Bloggern abgrenzen oder Blogger in der öffentlichen Wahrnehmung als in Anführungszeichen Amateurjournalisten ja auch betrachtet werden. Aber sind sie das wirklich? Vera, zu welchem Ergebnis ist denn die Studie gekommen?
Dass die sich ähnlicher sind, als man vielleicht vermuten möchte. 936 Journalisten und 463 Blogger wurden online befragt zu ihren Zielen, ihrer Ausbildung, was sie verdienen und wie sie mit ihrem Publikum kommunizieren. Es gab auch Experteninterviews und eine Publikumsbefragung. Und das Ergebnis lautet, beide Journalisten und Blogger wollen in erster Linie informieren und vermitteln. Unterschiedlich sind zwar die Muster der Berichterstattung, nur jeder zehnte Blogger will kritisieren und kontrollieren, vor allem Politblogger. Und bei den Journalisten wollen das insgesamt 40%. Und Blogger schreiben auch eher persönlicher, unterhaltener, mit direkter Publikumsansprache. Aber die Gemeinsamkeiten überwiegen. Also beiden geht es um die Richtigkeit der Information, um Glaubwürdigkeit, um Erklärungskompetenz und Unabhängigkeit der Berichterstattung. Und das spiegelt sich auch in der Kennzeichnung von Werbung wider, denn über 90%, also Journalisten und Blogger, kennzeichnen bezahlte Beiträge nach eigener Aussage.
Heißt das also, dass neben dem klassischen Journalismus ein zweites hochwertiges Feld in der Berichterstattung entstanden ist?
Das kann man so sagen. Das ist eine Erkenntnis dieser Studie. Allerdings sind Blogger und so ein weiteres Ergebnis keine bedrohliche Konkurrenz zu Journalisten. Manche fühlen das ja immer so ein bisschen als
Gott
Bedrohung.
Gott sei Dank.
Ja, also zumindest wirtschaftlich betrachtet, denn nur jeder dritte befragte Blogger betreibt seinen Blog hauptberuflich und für die meisten ist es eben doch ein Hobby.
Und jetzt bleiben wir mal bei den Blogs, denn von einem Blog stammt auch die folgende Meldung. Es geht um die Software Siri, System Risk Indication. Die soll in den Niederlanden automatisch potenzielle Sozialbetrüger herausfiltern. Darüber berichtet der Blog Algorithm Watch. Und das klingt ehrlich gesagt ziemlich nach Big Brother is watching you. Was genau macht diese Software?
In dieser Software werden Daten von Behörden zusammengeführt, die eigentlich nicht miteinander vernetzt sind. Also Daten, die Bürger bei öffentlichen Stellen abgeben über Arbeitsverhältnisse, Rentenansprüche, Schulden, Wohnungen und so weiter. Und diese Software analysiert diese Daten auf Auffälligkeiten. Also wenn zum Beispiel jemand Wohngeld bezieht, aber an der Adresse gar nicht gemeldet ist. Und dann gibt die Software ein Signal aus und ein Sachbearbeiter guckt dann nochmal drauf und dann kann er entscheiden, ob man jetzt sozusagen Kontrolleur zu der betreffenden Person schickt. Flächendeckend wird das nicht oder ich sag mal noch nicht verwendet, nur wenn das eine Gemeinde möchte, aber zum Beispiel wurde sie schon in Eindhoven und Rotterdam eingesetzt.
Das klingt jetzt ja erstmal nicht komplett verkehrt, also ich glaube von Sozialbetrug sind wir alle nicht die Riesenfans. Was ist denn problematisch dran?
Darüber habe ich mit Ilja Braun gesprochen. Er ist der Autor des Artikels auf Algorithm Watch.
Das Problem besteht zunächst darin, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie diese Daten abgeben, sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, dass das passieren kann, dass die zusammengeworfen werden. Ein großes Hauptproblem dieser ganzen Geschichte ist, dass quasi Bürgerinnen und Bürger, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass sie was Verbotenes tun, unter Generalverdacht gestellt werden.
Ja, und hinzu kommt, dass es keine Transparenz darüber gibt. Also das kritisieren auch Datenschützer in den Niederlanden, dass die Bürger gar nicht erfahren, wenn sie näher unter die Lupe genommen werden.
Dann werden sie auch noch in ein Register eingetragen. Also es gibt ein Register, in dem diese ganzen Fälle, die überprüft werden, festgehalten werden für eine gewisse Zeit. Das heißt, es kann einem auch passieren, dass man in so einem Register steht, obwohl man sich gar nicht zu Schulden hat kommen lassen.
Also ich finde es klingt gruselig und ein Zusammenschluss von Bürgerrechtsinitiativen hat auch kürzlich ein Grundsatzverfahren gegen den Einsatz dieser Software angestrengt.
Ja, ähnlich gruselig oder bedrohlich klingt ja auch ein Patentantrag von Facebook, den das Unternehmen im Dezember 2016 eingereicht hat. Mitte Juni wurde dieser Antrag aber erst veröffentlicht. Broadcast Content View Analysis based on Ambient Audio Recording heißt dieser Patentantrag. Was plant da Facebook, Vera?
Ja, es gibt ja schon seit längerem das Gerücht, dass Facebook die Gespräche seiner Nutzer über das Smartphone-Mikrofon abhört, um ihnen dann personalisierte Werbung anzuzeigen. Und dieser Patentantrag, der deutet darauf hin, dass es solche Pläne tatsächlich gibt. Daran ist festgehalten, wie Facebook mithilfe eines Audiosignals das Mikrofon aktivieren kann, sodass Umgebungsgeräusche aufgezeichnet werden und die werden dann an Facebook gesendet. Und darüber kann Facebook zum Beispiel feststellen, wie jemand Werbung konsumiert, ob man vorspult oder wo man wegklickt. Und natürlich wäre auch denkbar, dass dann Gespräche aufgezeichnet werden. Aber Facebook selbst sagt, dieses Patent soll nicht zum Einsatz kommen.
Na, dann geht's ja. Vielen Dank, Vera. Die Medien und Meinungen finden Sie auch auf unserer Breitbandseite bei deutschlandfunkkultur.de. Genauso wie auch alle Download-Links zur Netzmusik, die wir spielen in der Ausgabe heute. Zum Beispiel auch die von Fog Lake Talk heißt dieser Song.
Powell alias Fog Lake lebt im abgeschiedenen Nordosten Amerikas, in der kanadischen Provinz Neufundland und in Labrador. Und bei all der Abgeschiedenheit kann man schon mal ein bisschen melancholisch werden. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sein Stück Talk nach Downer-Pop klingt, denn so nennt er seinen introvertierten Singer-Songwriter-Pop.
Breitbandbesprechung.
Einen deutschen Champion hätte der ProSiebenSat.1-Chef Max Kontze gerne, hat er vor kurzem gesagt. Und was erstmal so klingt, als würde er jetzt groß ins Sportmanagement oder die Athletenförderung einsteigen, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Er hätte gerne einen deutschen Streaming-Champion.
ProSiebenSat.1 will nämlich den Kampf um die Streaming-Nutzer aufnehmen. Und am allerbesten kämpft es sich natürlich nicht alleine, sondern eben als Team. Und deshalb will Konze bei seinem neuen geplanten Champions-mäßigen Streaming-Portal gemeinsame Sache mit anderen Sendern machen, mit privaten und auch mit öffentlich-rechtlichen.
Mit all denen im Boot hätte man, ja, sie dann wahrscheinlich, diese Schlagkraft für eine deutsche Konkurrenz für Netflix, von dem die Senderchefs schon seit ein paar Jahren schon träumen. Aber für diesen Traum von einem deutschen Netflix hätte man dafür nicht schon vor ein paar Jahren aufhören müssen zu träumen und die Sache so richtig anpacken?
Das haben wir uns gefragt und haben es auch einfach mal weitergegeben, und zwar an Thomas Lückerath vom Medienmagazin DWDL. Der beobachtet diese Anstrengung, eine Netflix-Konkurrenz schon länger aufzubauen, auch eben schon länger. Und ganz so verschlafen, wie man vielleicht denken würde, sind die deutschen Sender in der Sache nämlich gar nicht. Zumindest waren sie schon sehr früh beim Thema Streaming mit dabei.
Es gab oder es gibt ein Angebot namens Maxdome von ProSiebenSat.1. Das ist gestartet, bevor Netflix überhaupt auf die Idee gekommen ist, zu streamen. So gesehen sind wir spät dran und die spannende Frage des nächsten Jahres wird sein, können wir noch aufholen?
Was ist da denn schiefgegangen damals?
Ganz einfache Antwort. Das lineare Geschäftsmodell lief noch so gut für die klassischen Fernsehsender, dass es die Notwendigkeit zum Sprung noch nicht gab. Die Frage ist, wann springt man? Wann muss man den Absprung schaffen? Da streiten sich jetzt die Gelehrten drüber, ob es schon zu spät ist. Ich glaube nicht, das kann gelingen, wenn man sich eine Nische sucht, die die großen internationalen Angebote wie Netflix oder Amazon nicht bedienen.
Jetzt gibt es ja neue Pläne für eine solche nationale Streaming-Plattform, nicht nur von den Privaten. Was genau soll das oder wie genau soll das aussehen?
Es gibt gerade einige Ansätze genau genommen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben betont, dass sie da gerne zusammenarbeiten würden mit allen. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat ein Angebot namens TV Now, würde auch gerne mit allen zusammenarbeiten. Und die ProSiebenSat.1 Media AG und Discovery zusammen haben eine Plattform angekündigt und auch die haben alle eingeladen. Spannende Frage wird also sein, wer wird sich einladen lassen? Wer springt über den eigenen Schatten? Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn von dem deutschen Netflix die Rede ist, weil das klingt dann immer schon so nach einer nationalen Aufgabe, als wenn es sozusagen ein Gemeinschaftswerk sein müsste. Ob das überhaupt geht, ist die Frage, die ja auch das Kartellamt zu klären hat dann.
Das Kartellamt hat ja schon in ähnlichen Fällen sich dagegen ausgesprochen, zum Beispiel Amazonas von RTL und ProSieben oder auch Germany's Gold von ARD und ZDF. Besteht da denn überhaupt eine realistische Chance, dass sowas funktionieren könnte irgendwann mal?
Ich glaube, dass die Zeit in dem Fall für die deutschen Anbieter spielt, denn noch vor einigen Jahren, als diese beiden Projekte quasi vom Kartellamt abgesägt wurden, da wurde der deutsche Markt betrachtet. Da ist die Frage gestellt worden, ob es eine Konzentrationsmacht im deutschen Medienmarkt gibt. Und ich glaube, wir alle müssen mittlerweile erkennen und auch das Kartellamt muss sich eingestehen, dass es natürlich in gewissen Bereichen einen deutschen Markt gibt. Wir aber, wenn wir von Silicon Valley Playern wie Netflix oder Amazon sprechen, über einen internationalen Markt sprechen und dass da der Zusammenschluss von deutschen Partnern kein Problem für die Medienkonzentration sein kann, sondern im Gegenteil vielleicht sogar nötig ist, um eben gegen so große Player überhaupt bestehen zu können.
Wenn man jetzt aber so eine gemeinsame Plattform hätte von privaten und auch öffentlich-rechtlichen Sendern, dann stelle ich mir das problematisch vor, weil öffentlich-rechtlich hat natürlich das Ansinnen, dass die Inhalte frei zur Verfügung stehen, während die privaten wiederum sagen, nee, dafür möchten wir natürlich, dass die Nutzer etwas zahlen. Wie kann also das beides zusammengehen?
Es ist erstmal so, dass selbst die privaten kommerziellen Anbieter wollen ja einen Teil dieses Angebotes kostenfrei anbieten. Das heißt, es wird ein kostenpflichtiges und ein kostenfreies Angebot geben. Das kostenfreie soll natürlich mit Werbung finanziert werden. Auch das wäre dann für die Öffentlich-Rechtlichen ein Problem. Das heißt, das zu klären, ist in der Tat noch eine spannende Frage, wie das zusammengehen könnte dann überhaupt.
Ein anderes Problem könnte ja auch sein, die Produzenten, die ja jetzt auch schon manchmal sagen, bei Dingen, die in die Mediathek gestellt werden, die Leute, die es gemacht haben, die müssen dann ja auch viel besser honoriert werden, als sie es jetzt tun, vielleicht zum Beispiel für so einen 7-Tage-Abruf oder so eine ganz normale lineare Ausstrahlung. Wie soll das denn gehen?
Ja, das ist das große Thema, was man sehr schwer nur den Gebührenzahlern ja vermitteln kann. Wer Gebühren zahlt, denkt sich, ich hätte gerne die Serie, den Film, die Dokumentation oder die Show, die ja von meinen Geldern bezahlt ist, dann auch auf Abruf und das nicht nur 7 Tage oder einen Monat lang. Da ist die Denke, das ist ja schon bezahlt. Das denken natürlich dann die Kreativen ganz anders, denn die kommen aus einer Welt, in der eine Sendung in der Regel einmal ausgestrahlt, ein-, zweimal wiederholt wurde und begrenzt online ausgewertet wurde. Danach bestand die Möglichkeit, dass dieser Content ja nochmal weiterverwertet wird, weiterverkauft wird. Und solange das von den Auftraggebern nicht entsprechend entlohnt wird, wird die Kreativwirtschaft da natürlich auf die Barrikaden gehen, wie sie es momentan auch tut.
Also die Sache wirkt auf mich ziemlich komplex, also da müssen sehr viele Sachen zusammenkommen, dass es so einen deutschen Champion, wie es Max Kunze von ProSiebenSat.1 genannt hat, tatsächlich irgendwann mal geben wird. Wie realistisch glauben Sie denn, ist es, dass es tatsächlich so eine große deutsche Plattform von verschiedenen Sendern im Markt geben kann hier in Deutschland?
Ich glaube, dass die Idee einer großen deutschen Plattform eine Illusion ist. Wenn wir uns das mal im Tagesgeschehen vorstellen würden, da würden jetzt die Öffentlich-Rechtlichen und RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1-Gruppe gemeinsam eine Plattform machen. Und dann muss ja irgendjemand entscheiden, wenn ich diese App dann starte oder wenn ich diese Webseite aufrufe, welche Sendung wird dann als erste beworben? Und dann möchte ich nicht der CVD sein, dieses Angebotes, der entscheiden muss, welche Serie, welches Programm dann hochgenommen wird. Man kann sich den Streit hinter den Kulissen schon förmlich vorstellen, weil verschiedene Systeme den Inhalt zuliefern und dann die Frage, wie, wo wird was gefunden, wie hoch wird was gerankt, wie schnell ist was zu finden. Das ist rein praktikabel schon gar nicht lösbar. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt sozusagen eine nationale Anstrengung erleben werden. Aber hoffentlich 1, 2, 3 Angebote, die für sich stark genug sind und eine Nische finden, vor allem mit lokalen Inhalten, um den internationalen Konkurrenten was entgegenzusetzen.
Aber es gibt ja zumindest auch Ideen für europäische Projekte, also wo man dann eben den Content aus unterschiedlichsten EU-Ländern zusammenfasst, auch auf vor allen Dingen öffentlich-rechtlicher Ebene, aber eben auch aus der privaten Wirtschaft. Das klingt aber so, wenn Sie schon glauben, dass es auf deutscher Ebene nicht funktioniert, dass es in Europa natürlich noch schwieriger wird. Auf der anderen Seite hätte man dann so viel Content, dass man wahrscheinlich ganz gut mit den großen Playern aus den USA mithalten kann, oder?
Ich glaube, dass die europäische Ebene eher auf der Seite der Produktion funktioniert. Also, dass sich Kreative zusammentun und europäische Produktionen entstehen. Ob europäische Plattformen so sinnvoll sind, weiß ich nicht, weil bei aller Liebe für Europa und die europäische Idee kommen wir beim Konsum von Mediengütern eben dann doch an die Sprachbarriere. Da weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, ein Produkt zu finden, das in allen Sprachen verfügbar wäre oder alleine vom Namen des Produktes her in allen Ländern irgendwie Sinn macht. Ich glaube, wenn europäische Zusammenarbeit im Fernsehen geschieht, dann eher auf der kreativen Ebene, wie wir es in den letzten Jahren auch zunehmend gesehen haben.
Kein europäisches Netflix, also glaubt Thomas Lückerath von DWDL, aber vielleicht ja demnächst ein deutsches oder sogar mehrere. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und das hier ist das Duo Patchy Germ aus Pittsburgh mit I'm not happy, I'm just high. Wunderschöne Netzmusik von Patchy Derm. I'm not happy, I'm just high.
Manche, wie Patchy Derm zum Beispiel, haben mehr oder weniger Probleme mit ihrem Drogenkonsum. Womit wir aber alle ein kleines Problem haben, das ist mit unserem Medienkonsum. Wir wollen alle nämlich ständig was Neues. Neue Geschichten, neue Infos, neue Entwicklungen, neue Porträts. und so weiter und so fort.
Tja, aber nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, das kennen Sie auch. Was dann aber doch problematisch wird, wenn es um Themen geht, die sich eben nur langsam entwickeln über einen längeren Zeitraum und wo es halt nicht jeden Tag die absolute Knallermeldung oder eben das absolute Knallerzitat gibt.
Ohne sowas verschwinden solche Themen dann ganz gerne mal aus den Medien und auch aus den Köpfen, zumindest von den Leuten, die nicht direkt von diesem Thema betroffen sind.
Das gilt dann sogar für Gerichtsprozesse von historischer Wichtigkeit und Bedeutung, solche wie zum Beispiel der NSU-Prozess. Der endet am Mittwoch mit dem Urteilsspruch nach über 5 Jahren Verhandlungszeit. Und wie die Medien in dieser Zeit mit dem NSU-Prozess umgegangen sind, das hat sich Jenny Gens mal angeschaut.
Es ist der 15. April 2013. Frank Plassberg wollte in seiner Sendung Hart aber fair über den Prozessauftakt berichten. Aber das Thema änderte sich.
Ein Gerichtsprozess, auf dem ohnehin höchste Erwartungen lasten, muss verschoben werden. Wer soll das den Angehörigen der Opfer eigentlich noch erklären? Menschen, die erlebt haben, wie der Vater, der Bruder oder der Ehemann ermordet werden. Wie zu der Trauer dann der Zorn kommt. Der Zorn darüber, dass kein Täter gefasst wird, stattdessen die Opfer oder Angehörige verdächtigt werden, in kriminelle Machenschaften verstrickt zu sein.
Einiges sollte besser laufen, als der NSU-Prozess begann. Journalistinnen und Journalisten hatten aus der Vergangenheit gelernt, aus dem Unwort des Jahres 2011, als vielen nach dem Auffliegen der terroristischen Vereinigung NSU klar wurde, welchen Schaden die diskreditierende Bezeichnung Dönermorde angerichtet hatte. Nun wollte man genauer hinschauen und nicht mehr den gleichen Fehler machen wie Polizei und die Ermittlungsbehörden, die Opfer zu Tätern gemacht hatten. Jetzt wollte man es gut machen, sagte Annette Rammelsberger im NDR-Magazin ZAPP. Die Gerichtsreporterin hatte den Prozess für die Süddeutsche Zeitung begleitet. 5 Jahre lang. Bald sei sie der Quälgeist der Redaktion gewesen, sagt sie.
Alle anderen kommen natürlich und sagen, oh, wir haben eine Regierungsbildung, wir haben eine geplatzte Koalition, wir haben einen neuen Ministerpräsidenten. Das ist alles neu, neu, neu. Im NSU-Prozess ist nichts mehr neu. Wir wissen mittlerweile alles. Und dann einer Redaktion vollkommen gegen das eigentliche journalistische Selbstverständnis zu sagen, wir müssen über Dinge berichten, die wir schon kennen. Das ist eigentlich wirklich sozusagen contra professionem.
Während Kunst- und Theaterprojekte entstehen, die die Gerichtsprotokolle des Prozesses auf die Bühne bringen, die Opfer zu Wort kommen lassen oder Tatorte ablichten, interessieren sich die großen Talkshows nicht für das Thema. Erst als die ARD die NSU-Trilogie mitten in Deutschland ausstrahlt, ist es auch für Frank Plassberg ausreichender Anlass, die Frage zu stellen.
Wieso kam so lange niemand darauf, auch mal in die rechte Ecke zu gucken, sondern eher im türkischen Milieu zu suchen, was dann immer mit kriminell auch gleichgesetzt worden ist? Wieso kam keiner drauf?
Einmal in den 5 Jahren hatte auch Anne Will einen Anlass, einige der offenen Fragen in ihrer Sendung zu diskutieren. Die erste Aussage von Beate Zschäpe nach 2 Jahren NSU-Prozess. Und noch etwas sei neu gewesen.
Beate Zschäpe hat sich nicht mehr versteckt, hat ansonsten ja immer ihren Rücken gezeigt, hat sich heute aber offen filmen und fotografieren lassen und sie lächelte.
Zschäpes Wortmeldung, vorgetragen von einem ihrer Anwälte, wurde im September 2015 zum Aufhänger für eine Sendung mit Millionenpublikum. Eine Neuigkeit im NSU-Prozess, die mehr der Inszenierung der Angeklagten als harmlose Mitläuferin diente, als der Aufklärung ihrer Taten. Diese Inszenierung sei ein Mechanismus, den viele Medien übernommen haben, sagt die Genderwissenschaftlerin Charlie Kaufold, die den NSU-Prozess für die Amadeo-Antonio-Stiftung beobachtet hat.
Sie ist sicherlich Hauptangeklagte, aber die Berichterstattung, so wie sie jetzt ist, ist nicht dadurch zu erklären, dass es ein Prozess ist gegen Beate Zschäpe. Es ist ein Prozess gegen 5 Personen und dass Beate Zschäpe so rausgehoben ist, hat unterschiedliche Gründe und ich würde sagen, einer der zentralen Gründe ist, dass sie eine Frau ist.
Das hat Charlie Kaufold vor allem bei ihrer Analyse überregionaler Tageszeitungen beobachtet, wo die Weiblichkeit der Hauptangeklagten immer wieder in überzogener Weise ins Blickfeld rückt. Zschäpe die Teufelin, Zschäpe die unpolitische Mitläuferin sind die beiden Extreme.
Die Augen des Bösen. Nazi-Terroristin Beate Zschäpe, der Teufel, hat sich schick gemacht.
Da kam sie rein, die unheimliche Nazi-Mörderbraut, mit verschränkten Armen, das dunkle Haar offen.
Die ihren Kopf in den Nacken wirft und ihre langen, rot-schwarzen Haare schüttelt und schüttelt.
Die Nachbarn nannten sie Diddelmaus, weil sie so putzig war mit ihren rosa Hauspuschen.
Und zwar würde ich sagen, dass diese stark vergeschlechtlichte Berichterstattung über Zschäpe in beide Richtungen, also bagatellisierend und dämonisierend, beide die Möglichkeit geben, von anderen Themenkomplexen abzusehen und auch von eigenen Verstrickungen, von dominanzgesellschaftlichem Rassismus, von rassistischen Strukturen in Deutschland, in denen überhaupt der NSU erst hat stattfinden können.
Gerade rechte Frauen, so zeige sich immer wieder, werden bei der Präventions- und Aufklärungsarbeit übersehen, wenn sie nicht als eigenständig denkende Menschen wahrgenommen werden, die rassistische Gewalt ausüben können. Zwar habe sich die Berichterstattung über den NSU-Prozess zwischenzeitlich versachtlicht, das sieht auch Kaufholz so, aber gerade zum Ende des Prozesses kehren alte Muster zurück.
Zschäpe distanziert sich von rechter Szene,
titeln einige überregionale Qualitätsmedien anlässlich ihres Schlusswortes.
Ich finde, dass eine rechte Frau eine verharmlosende Verteidigungsstrategie verwendet, ist nicht das Erstaunliche. Das Erstaunliche ist, dass das in den Medien wiedergegeben wird, als wäre es die Wahrheit, als wäre das das wahre Wort.
Nur weil sie sagt, sie habe sich distanziert, heißt das nicht, dass sie das tatsächlich tut, so Kaufhold. Das zeige schon Zschäpes Verweis auf ihre Aussage 2016, als sie sich von nationalistischem Gedankengut distanzierte, nicht aber von völkischem oder nationalsozialistischem Gedankengut. Was also rechtfertigt diese Schlagzeile? Mediale Reaktionen wie diese lassen befürchten, dass mit dem Ende des NSU-Prozesses und der erwartbaren Verurteilung von Zschäpe eine Art Schlussstrich gezogen wird. Wäre der NSU-Prozess nicht aber eine Gelegenheit, auch für Journalistinnen und Journalisten gewesen, ihre Funktion als vierte Gewalt ernster zu nehmen und sich in die Aufarbeitung der rechten Netzwerke einzumischen? So ist der Eindruck entstanden, als habe auch in diesem wichtigsten Prozess der Bundesrepublik nicht die Aufklärung der Taten des NSU, sondern die Person Beate Zschäpe und ihre Geschichte die Hauptrolle gespielt.
Jenny Genzmer war das über die mediale Berichterstattung über den NSU-Prozess in den letzten 5 Jahren. Am Mittwoch kommt er zu seinem Ende, da wird dann das Urteil gesprochen.
Ja, für diese Woche geht es auch zu Ende hier bei Breitband. Hier kommen gleich die Nachrichten und danach unser Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Bei ihr geht es heute um die aktuelle Sexismusdebatte, die durch den Regisseur Frank Castorf ausgelöst wurde mit dem Satz, dass Frauen nicht inszenieren können. Mehr Breitband gibt es dann auch im Netz auf unserer Website. Die nächste Ausgabe Breitband am nächsten Samstag um 13.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur und rund um die Uhr. Und an jedem Tag können Sie natürlich unseren Breitband Podcast hören. Am Mikrofon verabschieden sich Theresa Sickertz
und Mike Herbstreut. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.
Tschüss.